Das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin hat schon einmal eine Pandemie erlebt. Die spanische Grippe von 1918 bis 1920. Auch aus jener Zeit gibt es Fotos mit maskentragenden Krankenschwestern. Herr Herich, Sie forschen an der Universität Hamburg, an der Forschungsstelle Hamburgs postkoloniales Erbe zu den kolonialen Wurzeln des Instituts. Was war denn zur Zeit der spanischen Grippe hier am Institut los?
Naja, zur spanischen Grippe, also zu der Zeit 1918, war Endphase des Ersten Weltkrieges. Das Bernhard-Nocht-Institut war ein Reservelazarett, also das Reservelazarett 5 Hamburg-Altona. Es war so, dass die Kriegskranken und die Soldaten per Lazarettschiff und Lazarettzüge in die Stadt gebracht wurden und dann sozusagen zentral verteilt wurden. Bernhard-Nocht war der Chefarzt dieses Reservelazaretts. Es waren 1917 90% der Ärzte eingezogen. Also es war ein absoluter Notfallmodus. Die Expertise des Bernhard-Nocht-Instituts wurde aber dahingehend genutzt, dass primär malariakranke Soldaten, also von den Schauplätzen im Osten quasi auf dem Balkan in Südrussland, im Bernhard-Nocht-Institut versorgt wurden. Und das Bernhard-Nocht-Institut hat auch Blutuntersuchungen gemacht auf Malaria, also für das gesamte 9. Armeekorps, also ein riesiger militärischer Großverband, der hier im Norden stationiert war und dann Teil der Westfront bestückte. Und so war quasi ein Kriegsmodus da. Es war unter Militärjurisdiktion, aber eben noch mit so einem tropenmedizinischen Einschlag, nämlich malariakranke Soldaten zu versorgen.
Und welche Rolle spielte die spanische Grippe?
Naja, das Virus hatte großen Impact, der aber im Diskurs der Zeit so ein bisschen untergegangen ist. Im Juli 1918 waren die letzten großen Sommeroffensiven im Westen der Deutschen und die gingen verloren. Also es war dann klar, der Krieg ist verloren, die Leute waren ausgezehrt, auch körperlich ausgezehrt. Es gab viel Tuberkulose. Und im November 1918 war dann die Novemberrevolution, eben die auch in Hamburg ausbrach, 40.000 Leute aus dem Heiligen Geistfeld, die dann Richtung Altona gezogen sind. Und die spanische Grippe entfaltete sozusagen ihr Infektionsgeschehen dazwischen, also der Verlust des Krieges und die Revolution. Und im Bernhard-Nocht-Institut selber, also gibt es wenig Quellen aus der Zeit. Es ist aber so, dass in den Archivalien des Bernhard-Nocht-Instituts die spanische Grippe nicht erwähnt wird. Also es ging primär immer noch um malariakranke Soldaten. Aber Bernhard-Nocht war gleichzeitig Hamburger Medizinalrat, also Chef des gesamten Hamburger Medizinalsystems. 1906 wurde er das, 1912 Obermedizinalrat. Und hier hat er dann vor dem Ärztlichen Verein einen Vortrag gehalten und quasi eine Statistik zur spanischen Grippe vorgelegt.
Für Hamburg.
Und es war verheerende Infektionszahlen, 2500 Tote innerhalb von 3 Monaten, also Oktober bis Ende November entfaltete sich sozusagen diese zweite massive spanische Grippewelle.
Und gibt es dazu Quellen, wie was damals in Hamburg los war im Alltag?
Kaum. Es war so, dass der Reichsgesundheitsrat getagt hat. Das war im Oktober 1918. Also das Kaiserreich war sozusagen nominal noch intakt. Der Krieg lief noch. Und die haben eben gesagt, die spanische Grippe ist nicht zu stoppen. Das Volk ist ausgezehrt. Das Volk ist kriegsmüde. Das Volk braucht zum Beispiel Kinobesuche, die massiv am Ende des Krieges anstiegen. Und gegen die spanische Grippe ist kaum was zu machen. Und es sollten eigentlich keine Maßnahmen getroffen werden. Also das genaue Gegenteil zu der Situation heute. Genau, und von daher wurde zumindest staatlich sehr wenig unternommen, weil der Druck schon massiv hoch war. Und es gibt halt viele Presseberichte von der spanischen Grippe. Ringelnatz war als Marineleutnant in Cuxhaven stationiert und berichtet sozusagen von dem stillen Tod und dem leisen Anhäufen der Särge. Aber es gab wenig staatliche Reaktionen aufgrund eben einfach der Zeitläufe.
Welche Folgen hatte das für das Infektionsgeschehen?
Das Infektionsgeschehen ist einfach dann so durchgelaufen. Die Zahlen gingen durch die Decke und also 2500 Tote ist eine sehr hohe Zahl in dem kurzen Zeitraum. Die bekannte und berühmte Cholera-Epidemie von 1892 hatte 8800 Tote. Und Nocht hat eben auch geschrieben, der ja auch in der Cholera-Epidemie ärztlich involviert war und da sehr viel für Hamburg eben auch getan hat, dass genau in 3 Monaten irgendwie mehr als ein Viertel der Zahl der Cholera-Epidemie von der Grippe dahingerafft wurde. Und die Cholera-Epidemie war eben sozusagen dann auch Maßstab für die spanische Grippe.
Was dachten denn Bernhard Nocht und seine Kollegen, was das für ein Erreger ist?
Also da war Robert Pfeiffers Haemophilus Bacillus Forschungsstand der Zeit. Robert Pfeiffer und Bernhard Nocht werden sich mit Sicherheit gekannt haben aus der gemeinsamen Zeit aus Berlin. da auch viele dieser Bakterien bei Sektionen in den Lungen der Grippentoten gefunden wurden. Heute wissen wir, es waren eher Sekundärinfektionen und die Hauptlungenentzündung kam dann von den Grippeviren. Also das Viruskonzept ist ein Konzept, was sich aber sozusagen schon 1918, also es lag damals schon in der Luft und es wurde eben schon damals und eben interessanterweise auch von Robert Pfeiffer vermutet, dass es einen kleineren Krankheitserreger gäbe, der für die Grippe verantwortlich sei, der aber auch ein kleineres Bakterium ist. Und heute wissen wir, die Viren sind eben sozusagen subzellulare, also unter der Zellebene liegende Träger von Erbinformationen. Die wurden erst 1933 dann durch das Elektronenmikroskop fotografiert und damit dann bewiesen.
Sie sprachen eben von der Parallele zu heute, dass damals es auch diesen Widerspruch gab zwischen wirtschaftlichen Interessen und Infektionsschutz. Gibt es eine Parallele zur spanischen Grippe?
Naja, also eine Parallele ist das Aufblühen von Verschwörungstheorien, also die liefen primär durch die USA. Da hieß es also, die spanische Grippe sei von deutschen U-Booten eingeschleppt und sozusagen an den Küsten angelandet. Zugleich war also zur Zeit des Kaiserreichs schon, im Ersten Weltkrieg, dann besonders in der Weimarer Republik, die Pharmaindustrie, die deutsche, sehr prominent und weltweit führend. Aspirin ist ein Beispiel und da hieß es eben auch, deutsche Pharmakonzerne hätten in ihren Produkten diese Grippeviren in die USA gebracht. In Frankreich lief das Gleiche, die gleiche Verschwörungstheorie. Also die Grippe sei durch deutsche U-Boote angelandet worden. Und in Deutschland gab es zu der Zeit kaum Verschwörungstheorien zur spanischen Grippe, die uns jetzt bekannt sind. Aber es gab halt auch die großen Cholera-Züge des 19. Jahrhunderts. Also 1830 kam die Cholera aus Russland. Und da gab es regelrechte Cholera-Tumulte, also in Deutschland, in Königsberg zum Beispiel. Genau, und es ging das Gerücht, die Cholera, die ja hauptsächlich Arme traf, aufgrund der Hygieneumstände, hier in Hamburg im Gängeviertel ist ja auch das klassische Beispiel. Also die Cholera sei von den Reichen gebaut, also die Cholera gäbe es gar nicht, sondern die Armen würden vergiftet von den Reichen, um sozusagen die Lower Classes als soziale Destabilisierungsinstanz in der Gesellschaft auszuschalten. Und da gab es eben in Königsberg große Cholera-Tumulte, wo Kranke befreit wurden aus den Hospitälern. Hospitäler wurden gestürmt. Es wurde sogar die Polizeiwache gestürmt. Also Königsburg wurde von einem pöbelnden Cholera-Mob, der gewann die Kontrolle über die Stadt für 2 Tage. Auch hier waren eben diese komplexitätsreduzierenden Verschwörungstheorien, die eben die Schuld für eine große Krankheit, für eine Seuche, einer kleinen konspirativ arbeitenden Gruppe zuschieben, entscheiden für diese Cholera-Tumulte.
In der Corona-Pandemie sind ja einige Virologen sehr prominent geworden, vor allem männliche. Und hier und da ist durchaus eine gewisse Konkurrenz zu spüren. Gibt es da vielleicht auch eine Parallele zu vergangenen Epidemien?
Ja, also man kann sagen, dass so eine leichte atmosphärische Spannung, eine leichte Konkurrenz zwischen Bernhard Nacht und eben Robert Koch, dem großen Mentor und Doyen der Bakteriologie in Deutschland und quasi auch global herrschte. Robert Koch hatte eigentlich geplant, dass Bernhard Nacht Institut als zentrales kolonialmedizinisches Tropeninstitut nach Berlin zu holen, komplementär zum Preußischen Institut für Infektionskrankheiten, was also für das Hoheitsgebiet zuständig ist, für den Seuchenschutz, und das Tropeninstitut dann für den Seuchenschutz in den Kolonien. Und Bernhard Nocht hat es dann sozusagen vermocht, mit Hilfe des Hamburger Senats das Tropeninstitut nach Hamburg zu holen. Es wurde dann an das Seemannskrankenhaus sozusagen attachiert, erstmal als Forschungsstation, hatte dann eben auch ein Tropenkrankenhaus für tropenkranke Seeleute, später dann auch Kolonialtruppen. Und aus der Zeit stammen dann auch so leichte atmosphärische Spannungen zwischen Nocht und Robert Koch, wobei man davon sagen kann, dass die sich dann sozusagen respektvoll, professionell umkreisten. Bernhard Nocht wurde auch immer noch in den Reichsgesundheitsrat berufen unter Robert Koch. Genau, und das ist halt dann ein Meister-Schüler-Verhältnis, wo Bernhard Nocht dann eine gewisse Augenhöhe auch erreichen konnte. Und es gab nie jetzt einen großen, großen Bruch. Aber ich glaube, Robert Koch hat Bernhard Nocht nie dieses Entwinden des Tropeninstituts aus Robert Kochs Machtbereich ganz verziehen.
Sie haben sich sehr intensiv mit der Person Bernhard Nocht beschäftigt. Was denken Sie, würde er uns heutigen in der aktuellen Pandemie sagen?
Genau, also die Tropenmedizin, die eben auch von Bernhard Nocht im deutschen Sprachraum maßgeblich mitgeformt hatte, geht immer sehr logisch vor. Es geht also darum, gerade bei den klassischen Tropenkrankheiten, Malaria und afrikanische Schlafkrankheit, entweder die Krankheit im Körper zu besiegen, also quasi die Malaria-Plasmodien oder die Trypanosomen, die Erreger der Schlafkrankheit, im Körper zu bekämpfen, oder eben die Vektoren, also die übertragenen Insekten. Das ist bei der Malaria die Anopheles-Mücke und bei der Schlafkrankheit die Tsetse-Fliege. Und wie es jetzt heute ist sozusagen, also wir können den Erreger im Körper nicht bekämpfen. Und Nocht würde dann sagen, dann muss man eben die Infektion verhindern. Genau wie sie es in der Tropenmedizin durch die Bekämpfung der Mücken oder der Tsetse-Fliegen versucht haben. Und ich denke, er würde eben genau das empfehlen, was wir heute machen, nämlich sozusagen durch Abstand zu verhindern, dass sich die Krankheit weiter überträgt, bis sozusagen ein Medikament gefunden ist, um die Krankheit im Körper zu bekämpfen. Also quasi die Infektion zu unterbrechen. Also wir machen das, was Robert Koch und Bernhard Nocht diskursiv vorgeformt haben. Und der Horizont, in dem wir denken, ist der Horizont von der Bakteriologie. Also von Robert Koch und Bernhard Nocht, die eben sozusagen damals auch bei der Cholera-Epidemie eben wieder zurückgriffen auf die in Russland bei der vorherigen Cholera-Epidemie erprobten Maßnahmen der Quarantäne, der Abschottung, der Grenzen dichtmachens, die Russland wiederum aus den großen Pestzügen des 14. und 15. Jahrhunderts hatte und bei den italienischen Seerepubliken, also da kam immer die Pest sozusagen aus dem Orient, sich abgeschaut hatte und da ging es eben auch um Quarantäne, in welcher Stadt ist die Pest und da ging es dann den Handel, den Verkehr einzudämmen.
Ganz herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne.